Wir begrüßen ganz herzlich hier bei uns im Studio Joachim Zelter. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Tag.
Du hast einen neuen Roman mit dabei im Feld, heißt er, und das ist ein Untertitel, der lautet Roman einer Obsession. Es geht ums Fahrradfahren und das ist auch ein bisschen deine persönliche Obsession.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich wäre gar nicht mehr am Leben, wenn ich nicht das Fahrrad hätte, weil wenn das Leben als Autor sehr schwierig ist oder fast unmöglich ist, dann ist das so eine Möglichkeit, halt auch sehr viel Bewegungslosigkeit und Aussichtslosigkeit zu kompensieren. Also es ist tatsächlich eine Obsession. Ich fahre jedes Jahr so etwa 10.000 Kilometer mit dem Rennrad und ich muss mich da auch dazu nicht zwingen. Das ist jetzt nicht irgendeine Idee, dass ich abnehmen soll oder der Arzt hat gesagt, unbedingt Bewegung, sondern es ist eher im Gegenteil, dass ich mich eigentlich eher zwingen muss, nicht Fahrrad zu fahren, wie bei dem Wetter wie heute zum Beispiel. Und von daher ist es ja eine Obsession und der Roman thematisiert genau so eine Obsession.
Aber gleich als lebensrettend das zu bezeichnen?
Ja, schon, weil es gäbe ja auch vielleicht auch die Möglichkeit, dem Alkohol zu verfallen oder den Drogen. Und das Fahrradfahren ist durchaus auch eine Sucht, eine Droge, aber das ist wahrscheinlich dann nicht so gefährlich wie andere Drogen. Wobei durchaus kann es auch sein, dass Menschen aus dem Nichts einfach aus dem Fahrrad umkippen und mit Herzproblemen oder einem Herzstillstand. Also das kommt sogar manchmal vor, dass einfach Leute mitfahren, überfordern sich völlig und kippen vom Fahrrad und sind auf der Stelle tot. Wobei ich mir sogar für mich selbst so einen Tod sogar noch am ehesten vorstellen könnte.
Und ohne das Fahrradfahren würde dir definitiv was fehlen auch in deinem Leben, ja?
Also nicht was fehlen. Ich meine, es würde mir vielleicht was fehlen ohne den SC Freiburg oder ohne St. Pauli. Das wäre vielleicht eine kleine Lücke, aber beim Fahrradfahren hätte ich echt auch Probleme. Also ich wüsste nicht, wie ich das Leben bewältigen könnte ohne Radsport.
Als Therapieventil?
Alles. Also es hat ja auch so eine körperliche Dynamik, dass man allein schon körperlich dran gewöhnt ist und dass wenn man einfach mal 1-2 Wochen nicht fährt, fühlt man sich so, als ob man krank ist oder so leichte Migräne und so ein leichtes Unwohlsein. Und das geht dann, letztes Mal, als ich ja hier war, hatte ich einen Bandscheibenvorfall, der ist jetzt schon wesentlich besser, seitdem ich wieder auf dem Rennrad sitze. Also das ist also nicht nur so eine leichte Gewöhnung an was, sondern es ist essentiell und existenziell, fast jeden Tag aufs Fahrrad zu gehen.
Und das ist dann, was empfindest du dabei dann? Ist es immer wieder auch so eine ähnliche Gedankenströme, die dann da laufen?
Also ich empfinde einfach, dass ich mich selber gestalten kann und dass ich was bewegen kann. Als Autor kann man eigentlich nichts bewegen und die meisten Menschen können eigentlich auch nichts bewegen oder werden eher bewegt von äußeren Mächten. Und da hat man das Gefühl völliger Autonomie. Ich kann bewegen, ich kann selber entscheiden, ich kann fahren und immer weiterfahren. Dann ist es natürlich auch ein Gefühl, dass man völlig begeistert ist von dieser Leichtfüßigkeit, wobei das falsche Wort ist, dieser Leichträderigkeit, müsste man sagen, dass diese Räder wie von selbst laufen. Das geht natürlich nur bei einem guten Rennrad und dass du da ohne große Anstrengungen auf der Ebene mit 30 Kilometern fährst und überhaupt nicht müde bist und kannst immer weiterfahren und kommst dann vielleicht Richtung Schwarzwald nach Nagold und dann entscheide ich mich, ach, ich fahre da vielleicht nochmal 50 Kilometer und dann hörst du plötzlich schon, dass die Leute Badisch sprechen, weil du dann schon den Kamm bei Freudenstadt überwunden hast und fährst dann runter ins Kinzigtal. Und es ist einfach groß, also es ist einfach besser als jeder Urlaub jetzt auch in Thailand oder in Australien oder wo auch immer. Das ist quasi eine Möglichkeit, jeden Tag Ferien zu machen. Aber das Faszinierende ist eben, als Autor bewegt sich nichts, die Prozesse sind langsam, sie sind völlig abstrakt, diffus und im Radsport wird alles sehr konkret und auf den Punkt gebracht und es ist eigentlich genau das Krasse, das Gegenteil meiner Schriftstellerexistenz.
Hast du die Antennen dann auch dafür, wenn du dann im Kinzigtal bist und hörst du da das Badische oder nimmst du das um dich rum alles auch noch so wahr?
Oh ja, klar, man hört es ja so an der Bushaltestelle. Manchmal gibt es ja auch Kinder an der Bushaltestelle, die einen anfeuern oder wenn man da ziemlich langsam den Berg sich hochquält, die sagen, es könnte aber doch wirklich ein bisschen schneller jetzt sein und dann hört man schon den badischen Akzent und man riecht auch, also es kommt manchmal auch vor, dass man mit der Erkältung losfährt und fühlt sich überhaupt nicht gut und dann fährt man Berg hoch im Frühjahr und atmet dann diese ganzen Wiesen ein und dann kommt man oben am Berg an und es geht einem echt wieder gut. Also das glaubt man nicht, aber es ist so. Also in der Tour de France gibt es genug Beispiele, dass Fahrer stürzen und sie fahren einfach weiter. Und dieses Weiterfahren ist wahrscheinlich sogar die beste Therapie. Es ist besser, als sich irgendwo hinzulegen. Und also für mich ist das Radfahren einfach eine umfassende Möglichkeit, das Leben irgendwie auszuhalten und zu beherrschen.
Und die Anstrengung und dieses, na, wenn du dann, was weiß ich, bis in Schwarzwald fährst, das ist ja dann schon auch ganz schön hart für den Körper.
Ah ja, erstens trainiert man ja die ganze Zeit und zweitens sind diese Räder, die macht es einem sehr leicht. Also wenn man auf so einem Rennrad sitzt, ist es was komplett anderes, als auf einem normalen Straßenrad zu fahren. Also das ist so, das ist einfach wie ein 3-Liter-Auto. Du investierst sehr wenig Kraft und kriegst sehr viel zurück. Auch da wieder genau das Gegenteil von meinem Schriftstellerberuf. Ich investiere sehr viel und kriege quasi nichts. Und hier muss ich wenig geben und kriege viel mehr zurück. Und es ist auch viel ehrlicher, Fahrrad zu fahren, weil du kriegst genau das zurück, was du gibst. Im wirklichen Leben kriegst du nicht das zurück, was du gibst. Und von daher ist alles anders beim Fahrradfahren, aber doch gleich auch wieder gesellschaftlich bezogen. Und das war genau der Grund, warum ich auch diesen Roman geschrieben habe.
Und wie setzt du das dann quasi gegenüber? Oder wie beziehst du das Fahrradfahren auf gesellschaftliche Prozesse?
Also in diesem Roman geht es darum, dass der Erzähler sich einfach einer Gruppe anschließt. Der kommt in eine neue Stadt. Er zieht sogar extra nach Freiburg, weil da die Trainingsmöglichkeiten besser sind. Und er hofft sich da, dass er da noch exzessiver Radfahren kann. Und dann findet er in der Zeitung eine Annonce, dass der örtliche Radverein einlädt zu einer Fahrt am Feiertag. Und er schließt sich einer Gruppe an. Und diese Gruppe fährt so um die 100 Kilometer, aber das erweist sich dann im Laufe dieser Tour als Mördertour, als Höllentrip, der überhaupt nicht mehr aufhört. Und der Radsport ist in diesem Roman nur die Oberflächenstruktur. Die Tiefenstruktur ist einfach, es geht um Anpassung an Gruppenzwänge, dass man eben nicht aussteigen kann aus einer Gruppe, obwohl man ja eigentlich jederzeit aussteigen könnte, aber man steigt einfach nicht aus. Und das ist auch genau meine Erfahrung. Im Radverein würde man nicht so schnell einfach sagen, ich kann nicht mehr oder es geht nicht mehr, tschüss. Sondern man würde selbst dann weiterfahren, wenn man eigentlich völlig überfordert ist. Und deswegen ist es auch ein Roman genau über unsere Leistungsgesellschaft, in der wir leben, wo man sich immer mehr zumutet und wo man eigentlich überhaupt keine äußeren Instanzen der Repression mehr braucht. Weil diese Repression läuft in den Köpfen der Leute selber ab. Also du brauchst keinen Schießbefehl, kein Stacheldraht, kein gar nichts. Die Leute bleiben von selbst in dem Peloton und genau das erzählt dieser Roman. Es ist also eigentlich ein Gesellschaftsroman und kein Fahrradroman.
Dann aber eigentlich auch wieder dieser, dass man gar keinen Druck mehr ausüben muss, dass man und die Leute funktionieren, dann ist es ja, das kehrt ja das Fahrradfahren dann ja eigentlich um in das. In eher was Negatives.
Genau, und deswegen ist auch der Roman total ambivalent. Einerseits spürt man schon, der Erzähler muss ja irgendwie eine Affinität zu dem Radsport haben und es ist ja was sehr Schönes und Positives, aber das kann man natürlich auch sehr, sehr, sehr missbrauchen. Und natürlich kann, ich habe jetzt vorher erzählt, dass wenn ich so eine Tour mache, ist das dann nicht so schlimm. Da habe ich ja selber noch die Kontrolle, aber es kann nicht schon sein, das habe ich auch schon erlebt, dass ich in der Gruppe mit war, wo ich einfach merke, dass ich da nicht stark genug bin, mitzuhalten. Und wenn die Gruppe einfach dann 100 Kilometer von Tübingen entfernt ist und ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus und weiß, bin auch schon halb im Delirium und gar nicht mehr richtig bei wachem Verstand, dann kann man allein schon deswegen nicht aussteigen, weil man auch einen Orientierungsverlust hat. Und da kippt es dann halt um, dieser Radsport, in eine Metapher für das Gesellschaftliche. Und beides ist darin enthalten. Und bei literarischen Texten ist mir immer wichtig, dass sie ambivalent sind, dass so zwei Haltungen nebeneinander stehen, dass man sich sehr gut vorstellen kann, warum man dem verfällt. Aber irgendwann merkt man, das ist eigentlich ein Höllentrip. Und da orientiere ich mich sehr an Kafka, wo auch in seinen Erzählungen immer ambivalente Haltungen in den Texten drin sind. Also in der Strafkolonie, wo man den Menschen diese Strafen einstanzt, da ist man natürlich einerseits entsetzt von diesem Bild, aber andererseits ist da auch so eine Ironie dabei, dass man auch irgendwie insgeheim wieder auch eine Neigung zu dieser Bildlichkeit bekommt. Und genau daran orientiert sich mein Radroman. Er folgt also auch Kafkas Strafkolonie. Das ist ja auch fast eine Strafe, in diesem Peloton mitzufahren. Und er folgt so anderen literarischen Texten, die in diese Richtung gehen.
Und dann ist es quasi, wird es immer schlimmer? Steigert sich das ins Unermessliche dann? Oder wie ist die Dramatik denn da?
Ja, die wird einfach immer, also es wird immer suggeriert. Es ist so, dass diese Gruppe fährt ganz langsam los. Und Anfang ist auch alles ganz gemächlich. Dann ist die Rede, dass ein ganz besonderer Gruppenführer diese Gruppe nachher übernimmt, der jetzt noch gar nicht da ist, weil er noch eine andere Gruppe führt. Aber der kommt dann einfach in einem fliegenden Wechsel nach 30, 40 Kilometern zu uns. Und er soll sich keine Sorgen machen, der Erzähler, der wird kommen. Und dieser Gruppenführer heißt Landauer und der ist anscheinend der Inbegriff eines Radsportfreaks und eines Langstreckenfahrers, der schon viele Rennen gewonnen hat und der ein Begriff ist und ein Mythos schon ist. Und irgendwann übernimmt er diese Gruppe und dann erweist sich das zunehmend so als Art Diktatur. Die hat auch einen Assistenten an seiner Seite und dann kommen sie dann schon nach Frankreich. Sie fahren von Freiburg aus los, kommen dann schon nach Frankreich, sehen schon die ersten Vogesen. Dann ist schon die Rede, wir fahren an den ersten Vogesenberg. Gut, das kann der Erzähler vielleicht gerade noch schaffen. Der Erzähler kommt ja nicht aus Freiburg, sondern aus Göttingen. Also er ist kein sehr guter Fahrer und er erlebt jetzt einfach als begrenzter Fahrer diesen ersten Vogesenberg. Dann sagt man ihm aber, das sei ja nur ein Berg und wir machen den nur, weil wir dann wieder schneller zurückfahren können nach Freiburg und wir fahren dann auf der anderen Seite wieder runter ins Münstertal. Und kaum sind sie unten, kommt dann schon der nächste Pass und dann wieder ein Pass und wieder Pass. Und es geht immer weiter und es wird immer schlimmer und immer mörderischer und zunehmend auch dieser Orientierungsverlust. Dann gibt es die ersten Fahrer, die einfach umkippen, abfallen, nicht mehr weiter können. Die werden dann am Anfang noch mit Gewalt nochmal mobilisiert, aus den Gräben herausgezogen, dass sie doch noch irgendwie weiterfahren. Irgendwann kann man es in der Gruppe nicht halten, dann wird die immer kleiner. Und der Trip erweist sich als Mördertrip. Wenn man das liest, hoffe ich doch, dass man vielleicht sogar einen kleinen Herzinfarkt bekommt vor Entsetzen, was diese Radfahrer da alles erdulden müssen. Und gut, wie das Ende ist, verrate ich jetzt nicht. Aber es ist eigentlich eine Metapher unserer Gesellschaft, die immer wieder suggeriert, es wird alles bald besser, es wird alles leichter, wir müssen nur noch dieses Opfer gehen, wir müssen jetzt nur noch Hartz IV bestehen und dann vielleicht noch die Nachwehen von Hartz IV und dann noch ein bisschen mehr arbeiten, noch ein bisschen flexibler und noch ein bisschen mehr Bewegung. Dann wird schon, dann kommen wir vielleicht zur Ruhe und das ist natürlich gar nicht der Fall. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir leben in einer Gesellschaft völliger Mobilität und Geschwindigkeit und Tempo. Als ich hier auf dem Weg zum Studio war, habe ich ein Plakat gesehen, Fortschritt beginnt da, wo Stillstand endet. Also Stillstand ist was ganz, ganz Schlimmes in unserer Gesellschaft. Und Fortschritt, was ganz, ganz Tolles, und Bewegung ist was ganz, ganz Tolles. Und daran, obwohl ich selber ein Radsportfreak bin, glaube ich einfach nicht an diese Ideologie. Und ich glaube, dass Stillstand auch was sehr, sehr Schönes sein kann und was sehr Wichtiges. Und wir sollten eher den Stillstand pflegen, als diese ständige Mobilität auf allen Ebenen. Und insofern ist da auch meine Haltung zum Radsport absolut ambivalent, weil in dieser Bewegung, diese Bewegung ist natürlich auch wieder ein Stillstand, weil sie ist ja eine kreisförmige Bewegung, die eigentlich zu nichts führt und die fast was Meditatives und Kontemplatives hat. Und insofern ist das Radfahren auch was Ambivalentes. Es ist Tempo und Geschwindigkeit und Bewegung, aber zugleich auch eine Form von wunderbarem Stillstand, während man sich bewegt.
Und diese Opfer, die dann quasi immer mehr zunehmen, also sowohl das persönliche Opfer als auch die Opfer, die aus der Gruppe fallen, die aus der Gemeinschaft, aus dem Peloton, aus der Gesellschaft fallen, die bleiben dann einfach so liegen. Da gibt's dann, du hast gesagt, anfangs noch ein sanftes Netz.
Ja gut, am Anfang ist es so, dass man die immer wieder mobilisiert und dann irgendwann können sie nicht mehr. Manche ergreifen auch die Flucht, dass sie dann einfach nach einer Kurve in so eine Hofeinfahrt gehen und verstecken sich da und hoffen, dass sie da nicht mehr gefunden werden. Aber dieser Gruppenführer, der schaut sich schon nach denen um. Und dieser Gruppenführer hat eigentlich schon eher was DDR-haftes. Also im Kapitalismus ist es ja so, dass man die Leute dann einfach zurücklässt und sagt, ja, dann bleiben sie halt zurück, sehr egal. Während dieser Landauer, der heißt durchaus etwas aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat, dass der dann nochmal fast so Fürsorgliches hat, so ein, aber auch was Repressives. Also er will, dass diese Gruppe einfach zusammenbleibt, weil das ist seine Vorstellung von einem Gesamtkunstwerk. Für ihn ist so eine Tour ein Gesamtkunstwerk und da gehören eben alle dazu und da kann man nicht einfach abreißen lassen. Das geht ja einfach nicht. Aber manchmal geht es ja eben dann doch nicht anders, weil manche Fahrer sind eben verschwunden. Am Ende ist sogar sein getreuer Assistent Karl, der also mit ihm all diese Touren, 20 Jahre, alle großen Pässe der Alpen, ist ja auch schon verschwunden. Und das betrifft ihn dann richtig. Da ist er auch richtig enttäuscht. Und am Ende kommen eigentlich nur noch 8 Leute. Von 30 Fahrern kommen noch 8 wieder zurück in Freiburg an das Heidegger-Denkmal. Und der Rest ist einfach verloren gegangen dabei. Und auch da ist der Text wieder ambivalent. Es sind einerseits Anklänge an unsere kapitalistische Gesellschaft, dass da ganz viele Leute auf der Strecke bleiben, aber dieser Gruppenführer durchaus eher was Sozialdemokratisches, Sozialistisches hat. Dann der Titel Im Feld ist ja auch wieder sehr doppeldeutig, weil Feld heißt auch das Peloton, aber Feld heißt durchaus auch eben in eine Art Krieg gehen. In der Sprache des frühen 20. Jahrhunderts war Im Feld, ja, wir gehen in den Krieg, wir gehen in den Ersten Weltkrieg und der Roman orientiert sich auch ein bisschen an Eva Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, dass da am Anfang natürlich eine total authentische Begeisterung für diesen Ersten Weltkrieg ist und dann eben auch das Entsetzen und der Schock. Und nicht ohne Grund beginnt der Roman in Freiburg. Sie fahren nach Frankreich hinein über die Vogesenpässe und kehren dann wieder nach Deutschland zurück. Also er hat so verschiedene Ebenen der gesellschaftlichen Metaphorik, der Kriegsmetaphorik. Dann aber auch noch so philosophische Ebenen, dass immer wieder auch Camus zitiert wird, der Mythos von Sisyphos über das Absurde, dass das Radfahren ja auch irgendwas völlig Absurdes ist, sich da im Peloton zu bewegen und immer nur zu strampeln. Das wirkt ja auch irgendwann lächerlich, wenn man das dann sieht. Aber genau dieses Absurde hat Camus eigentlich wunderbar in seinem Essay beschrieben, dass Sisyphos von den Göttern dazu bestraft wurde, sein Leben lang immer einen Felsen hochzurollen und dann, wenn er oben ist, wieder runterrollen zu lassen. Er weiß ganz genau, dass es völlig aussichtslos und sinnlos ist, aber genau dieses Bewusstsein, dass man etwas macht, was völlig sinnlos und aussichtslos ist, daraus kann man noch irgendeine Würde für sich und sein Leben ableiten. Und ich bin mir sicher, hätte Camus den Radsport besser gekannt, hätte er das auch metaphorisch auch in den Radsport gewendet. Es gibt die Passage, diesen Satz in dem Mythos von Sisyphos: Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und in meinem Roman heißt es, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Radsportler oder Radfahrer vorstellen.
Und du bist auch der glückliche Autor, der glückliche Radfahrer. Bist du dir da auch?
Ich bin dann glücklich, wenn der Puls bei 130 ist, aber wenn ich mich überfordere, und das kann schon passieren, dass dann einfach unmerklich das Tempo angezogen wird, und man sieht es auch an dem Pulsmesser, dass man ständig überfordert ist, dass der Puls nicht mehr unter 150 geht und das 4-5 Stunden lang, und selbst wenn es eigentlich runtergeht, dann steigt er trotzdem noch und du merkst einfach, dass dir leicht schwindelig ist und dass du leichten Fieber hast und blutigen Geschmack im Mund, und dann, klar, dann ist man nicht mehr glücklich, dann ist man einfach nur noch verzweifelt, und der Roman geht genau in diese Richtung. Am Anfang ist es noch dieses Glück und am Ende ist es einfach nur noch der Horror auf allen Ebenen.
Und du kennst diese Gefühle, die du beschreibst, da halt ja aus dem FF auch.
Ja, ich kenne das Gefühl der Begeisterung und wenn man sich gut fühlt, aber ich kenne auch das Gefühl, was passiert, wenn man absolut überfordert ist und wenn ein Berg nach dem nächsten kommt und man getraut sich überhaupt nicht mehr auf den Pulsmesser zu schauen. Also es wird dann gefährlich, wenn der einfach nicht mehr runtergeht, der Puls. Und normalerweise, wenn man gut trainiert ist, fährt man den Berg hoch, dann steigt er auf 180 und dann kommt eine Flachpassage und dann geht er wieder runter auf 100. Und dann weiß man, dass man es eigentlich gut im Griff hat. Aber wenn der dann noch oben bleibt, dann wird es kritisch und es ist einem auch leicht schwindelig. Und dann, das beschreibt der Roman ganz genau wie so eine Art Drogentrip eigentlich am Ende, dass man auch nicht mehr klar bei Bewusstsein ist, nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist. Und dann kommen natürlich auch ganz viele Rückblenden auf das eigene Leben. Das folgt dann Sillitoes Roman The Loneliness of the Long Distance Runner, dass dann durch ganz viele innere Monologe dann ablaufen, weil so ein Roman kann ja nicht davon leben, jetzt fahren wir 3 Kilometer, dann nochmal 3 Kilometer, dann nochmal 3 Kilometer, es muss ja noch irgendwas anderes passieren. Und das sind dann so Rückblenden und dann innere Monologe oder Stream of Consciousness. Und so ist dieser Roman aufgebaut.
Dass dann nochmal das Leben wie auch am Ende, ist es schon in Richtung Nahtoderfahrung dann, dass da nochmal...
Ja, teilweise schon. Also nicht ganz am Ende. Am Ende ist natürlich so, dass die Ehefrau oder die Freundin schickt den ja los und sagt, geh doch mal hin, das steht ja in der Zeitung, diese Annonce, Radsportverein lädt ein, fahr doch da mal hin. Und am Abend kommt er wieder zurück. Also der Roman spielt eigentlich auch nur an einem einzigen Tag, von morgens um 9 Uhr bis abends um 9 Uhr, wie bei Aristoteles. Also die Handlung geht in einem einzigen Sonnenumlauf vonstatten an einem Sommertag. Und das heißt, die erzählte Zeit ist völlig identisch. Also es dauert etwa auch genau so lange, den Roman zu lesen, wie der Roman an Zeiträumen erzählt. Und er kommt wieder zurück zu seiner Freundin und die ist einfach fassungslos. Das Trikot ist völlig verschmiert und es kommt einfach ein Geist entgegen. Also man kann sich schon in 9 Stunden massiv verändern. Das hat mich auch sehr, sehr gereizt. Also ich wollte nicht einen Roman erzählen, wo das dann über mehrere Etappen geht und am nächsten Tag und dann dessen, dann wird es langweilig, sondern ich wollte das alles verdichten auf einen einzigen Tag, was da in so einem Peloton passieren kann. Aber ich glaube, ich verrate jetzt schon viel zu viel von dem Roman.
Ich glaube, das ist trotzdem noch spannend, das dann zu lesen. Bist du die Strecke selber gefahren eigentlich?
Nee, auch? Also genau die Strecke nicht. Es ist auch keine rationale Strecke. Es ist nicht so, dass man von hier jetzt nach Paris fährt. Das könnte man ja auch. Oder von hier nach München. Sondern dieser Gruppenführer fährt einfach einen Berg nach dem nächsten. Und man nennt es im Radsport Sägeblatt-Tour. Das kann man auch im Neckartal machen. Man fährt einfach jeder sich bietende Anstieg hoch und fährt dann einfach wieder runter und hoch und runter. Genau wie die Form eines Sägeblattes. Und da genau dadurch verlierst du ja die Orientierung. Und ich habe mir das einfach völlig ausgedacht, und der Roman ist da auch nicht sehr realistisch, dass er jetzt sagt, und dann waren wir genau an dem Berg und dann den und dann geht es dann 3 Kilometer nach Tübingen rein und dann fährt man da hoch, weil das ist lächerlich, sondern er hat ja die Orientierung verloren. Er weiß einfach nur, da kommt ein Berg nach dem nächsten und von daher ist diese Strecke völlig ausgedacht. Also ein paar Sachen bin ich natürlich schon selber gefahren, und Was dann auch noch ausgedacht ist, dass dieser Landauer, dieser Gruppenführer, auch dafür bekannt ist, dass er selber einen Berg entdeckt hat, der eigentlich gesperrt ist für den Straßenverkehr. Und das ist die steilste Rampe weit und breit mit Steigungsgraden bis zu 28%. Und diese Rampe ist sogar nach ihm benannt, die Landauer Rampe. Und es gibt nur wenige Leute, die es überhaupt je geschafft haben, da hochzukommen. Und am Ende dieser Tour ist auch immer diese Möglichkeit, diese Bedrohung da, dass er vielleicht noch diese Rampe da hochfährt, was dann quasi das Ende von allem wäre. Und man weiß aber nie, wird er da jetzt noch hochfahren oder nicht hochfahren. Und auch das ist natürlich völlig ausgedacht, weil solche Rampen gibt es in der Form nicht. Es gibt natürlich den Rossberg hier bei Tübingen, der durchaus auch so 23-25% hat und der auch Mörder. Also man kann sowas auch erleben, wenn man hier jetzt einfach losfährt Richtung Görningen und dann kommt man an den Rossberg und das ist eine ganz furchtbare Steigung, wenn jemand mal sowas fahren will, den Roman nacherleben will.
Dann kann man sich auch hier in der Gegend quälen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber man kriegt von dir keine Anleitung für die Sägeblatt-Tour.
Ah, ja, man könnte es so machen. Also es gibt auch Anleitungen vielleicht, wie man sowas mental aushält, ja, dass man sich irgendwas baut, um diesen Berg zu strukturieren, mental zu strukturieren irgendwie. Und aber diesen Rossberg, das ist schon ein schlimmer Berg. Also da hebt sich auch das Vorderrad schon so leicht hoch. Aber die Landauer Rampe ist nochmal was ganz anderes. Da kippen die also zack, 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 zack. Das ist wie im Ersten Weltkrieg. Sie kippen einfach um in den Graben hinein. Und deswegen ist es auch eine Metapher eben des Kriegerischen. Und es ist eigentlich auch kein wirklicher Radroman, sondern es ist ein völlig anderer Roman. Also Kafkas In der Strafkolonie ist ja kein Ingenieurroman. Da geht es ja nicht um den Naturalismus dieser Maschine, dieser Bestrafungsmaschine, sondern es geht natürlich genau um diese Metaphorik und wofür das steht. Und bei mir geht es eigentlich auch nicht wirklich um Radfahren, das ist nur die Oberflächenstruktur. Oder bei Orwell, Animal Farm, geht es nicht um, das ist kein Buch für Landwirte, sondern es ist ein Buch für politische Menschen. Und genau in dieser Tradition bewegt sich das. Das ist eine Fabel oder eine Metapher, die für was völlig anderes steht. Und ich habe auch bewusst diesen Roman nicht für Fahrradfahrer geschrieben, weil die würden sagen, nee, so ist es ja gar nicht. Oder sie würden sagen, ich könnte sogar noch viel weiter fahren. Sondern es ist eben genau für Leute geschrieben, die eigentlich nichts übrig haben für den Radsport, für die das eher fremd ist. Und
wie lange hast du das mit dir rumgetragen, die Idee? Und wie hast du es dann auch deinem Verleger, deinem Verlag?
Ah ja, also schon sehr lang. Weil ich ja schon seit 20 Jahren diesen Radsport mache, habe ich schon viele Versuche unternommen, das auch. Ich habe auch früher schon Erzählungen geschrieben in Erzählbänden, wo es um den Radsport geht. Und es kommt ja auch in den Ministerpräsidenten vor. Und viele Leute haben mir gesagt, ja, darüber musst du doch schreiben. Du hast ja so eine Begeisterung für das Thema. Aber es war auch sehr, sehr schwer, da überhaupt einen Zugang zu finden. Und das Problem ist, es gibt auch wahnsinnig viele Radromane schon. Aber da geht es meistens um das Rennen, dass jemand ein Rennen fährt und dann ist es halt sehr spannend, ob er das Rennen gewinnt oder verliert. Es gibt einen Roman von Krabbe, Das Rennen, der Titel ist ja auch schon Programm und der ist auch sehr gut geschrieben. Und ich habe dann erst versucht, auch in diese Richtung was zu machen mit einem Rennen und Rivalitäten und so und das fand ich aber langweilig. Und der Zugang ist mir dann erst gekommen, dass es hier um diese Gruppe geht und gar nicht um ein Rennen, sondern nur um das Drinbleiben in einer Gruppe und da nicht mehr rauszukommen und dass man eben Dinge mitmacht, obwohl man es eigentlich gar nicht kann. Also wie weit ein Mensch bereit ist, Dinge mitzumachen, die er eigentlich nicht mehr mitmachen will. Und irgendwann ist mir dann diese Struktur gekommen, aber daran habe ich sicher 5 Jahre geschrieben. Und der Roman ist ja auch nicht so lang, das sind 200 Seiten und ich habe, glaube ich, noch nie so intensiv gearbeitet, also auch sprachlich. War das sehr, sehr schwer, das in den Griff zu kriegen, weil es nicht darum geht, mit der Sprache das Radfahren abzubilden. Das hat ja fast was Religiöses und du kannst auch mit Sprache sehr schwer was Göttliches oder den lieben Gott abbilden. Du sollst dir kein Bildnis machen. Also das würden Radsportler genauso sehen, darüber schreibt man eigentlich das nicht, das muss man erleben. Und deswegen ist der sprachliche Ansatz eben nicht, dass man beschreibt, wie so eine Tour vonstatten geht, sondern die Sprache ist quasi schon die Tour. Sie ist kein Abbild, sondern die Sprache ist schon die Performance dessen, was sie beschreibt. Also in jeder Zeile ist es schon die Tour und da brauche ich eben eine bestimmte Syntax, sehr kurze Sätze, und sehr abgehackte Sätze, sehr musikalisch oder fast wie ein Lyriker habe ich dran gearbeitet. Als ob das eine Ballade ist oder ein Gedicht. Und übrigens heißt auch auf Französisch Radtour, heißt auch Ballade en vélo, also eine Fahrradballade. Und es ist auch wie eine Fahrradballade geschrieben.
Und du hast das Buch dabei und würdest uns einen Ausschnitt daraus vortragen?
Genau, also ich kann einfach mal den Anfang vorlesen, den Beginn dieser Tour.
Joachim Zelter aus Im Feld.
Rennradtreff, Christi Himmelfahrt, donnerstags um 10 Uhr, der Radverein lädt ein, auch Nichtmitglieder sind willkommen. Susanne hatte in einer Zeitung davon erfahren. Sie hatte mir die Zeitung sogar selbst gezeigt, warum ich dort nicht einmal hinfahre und mich vorstelle. Oder einfach mitfahre, und sie reichte mir die Zeitung. Ob sie das nur zufällig gefunden hatte oder schon längst bemerkt hatte, dass ich es gewesen war, der diese Notiz schon seit Tagen entdeckt hatte, wer weiß. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Und sie schaute mich an, wie man einen Menschen anschaut, der endlich seine Bestimmung gefunden hat. Wir saßen am Frühstückstisch, die Zeitung lag noch immer ausgebreitet, und Susanne wunderte sich über mich. Warum meine Zurückhaltung? Warum war ich nicht schon längst bei meinen Rädern in fieberhaften Vorbereitungen auf eine derartige Gelegenheit? Jetzt, wo wir endlich hier waren, in der Stadt meiner Träume, in Freiburg im Breisgau. Mit viel Aufwand waren wir hierher gezogen, mit mehreren Umzugswagen und mit den besten Vorsätzen. Draußen schien die Sonne und Susanne sprach zum ersten Mal das Wort Freiburg mit Zuversicht, ja in einem neuen Ton. Sie sprach es wie Freisinn, Freiberg oder Freude, als würde sie sich tatsächlich freuen. Auf einem Bücherbord lagen Tourenführer und Landkarten, Breisgau und Umgebung, der Schwarzwald, der Kaiserstuhl, die Vogesen. Wie Speisekarten hatte ich diese Karten immer wieder studiert. Die Summe spektakulärer Passstraßen und Touren, Möglichkeiten über Möglichkeiten, von denen Flachländer nicht einmal zu träumen wagen. Das Wort Hochschwarzwald war ein treibendes Wort gewesen. Nicht einfach nur Schwarzwald, sondern Hochschwarzwald. Am Ende waren wir nur deshalb überhaupt hierher gezogen, wegen solcher Wörter. Im Keller befand sich mein neues Rennrad, an der Decke hingen weitere Räder, alles wohlgeordnet und bedacht, in einem Zustand ständiger Bereitschaft, wie für eine solche Zeitungsanzeige gemacht. Ich pumpte Reifen auf. Susanne schaute mich an in einer Mischung aus Anteilnahme, Ratlosigkeit und Verständnis, als hätte sie nie etwas anderes erwartet, so blickte sie mich jetzt an. Sie brachte mir sogar mein frisch gewaschenes Radtrikot und eine schwarze Radhose, so als wäre diese Ausfahrt ein erster Arbeitstag oder eine Art Antrittsbesuch. Sie reichte mir auch eine Broschüre der AOK, auf der dieser Radtreff nochmal gesondert hervorgehoben war, mit Straßenangaben und den besten gesundheitlichen Empfehlungen. Ich holte mein Rennrad und richtete es her, fixierte die Laufräder, schraubte an den Klickpedalen, ölte die Kette, füllte Wasserflaschen und holte aus der Küche einen Stapel Energieriegel, all das, was man so macht, wenn man sich auf eine längere Tour begibt. Im Flur standen noch Farbeimer und Umzugskisten, doch Susanne schob mich nach draußen und sagte, sie könne diese Kisten auch allein auspacken. Wirklich? Aber ja. Sie winkte mir nach, nachdem ich endlich aufgestiegen und in den Pedalen war, und ich winkte zurück, bis wir uns nicht mehr sahen. Ich fuhr langsam und bedächtig, nicht wissend, in welche Richtung ich überhaupt fahren sollte, ob ich zu diesem Treffen überhaupt hin sollte oder mich erst einmal alleine in aller Ruhe einrollen. Noch über 30 Minuten waren es bis zu diesem Treff. Laut Broschüre sollte man sich an einem Denkmal einfinden. Es handelte sich offenbar ein Denkmal von Martin Heidegger. So jedenfalls sah es aus. Zur Sicherheit schaute ich nochmal nach. Heidegger Denkmal, 10 Uhr, um Pünktlichkeit wurde gebeten. Vor mir sah ich einen Rennradfahrer, einen Fahrer, der so aussah, als könnte er tatsächlich zu diesem Treffpunkt fahren. Er wirkte entschlossen und im selben Moment verhalten, so wie ich selbst wahrscheinlich entschlossen und zugleich verhalten wirkte, wie wenn man sich erst einmal sammeln wollte. Alle ernstzunehmenden Radfahrer müssen sich erst einmal sammeln, einrollen, durchschalten und sich sammeln. Ich folgte ihm nach links, nach rechts, geradeaus, durch Stadtviertel hindurch, die ich noch gar nicht kannte, bis weitere Radfahrer zu sehen waren, und in der Tat, da war es das Denkmal des Philosophen Heidegger mit einem Buch auf einem Wanderstock gestützt. Ich ging in die Bremsen, um mir das erst einmal von der Ferne anzuschauen, das Denkmal und die dort anwesenden Radfahrer. Ich fingerte an meinen Reißverschlüssen und an meiner Sonnenbrille. Neben mir die Bremsgeräusche weiterer Fahrer. Von überall her kamen neue dazu, ein beiläufiges Aufschauen und Grüßen. Als hätte man mich erwartet oder würde mich bereits kennen, was mir einerseits schmeichelte und mich zugleich beunruhigte. Um irgendetwas zu sagen, fragte ich nach dem Denkmal. Ist das hier Heidegger? Ist das hier das Denkmal? Ja, so die Antwort. Was sollte es denn sonst sein? Und ich nickte und ich stand in Heideggers Schatten, neben anderen Fahrern und anderen Schatten. Das Denkmal war eine willkommene Art der Umschreibung, des Abwartens, des Zögerns und des Umkreisens. Um zur Not noch sagen zu können, seinetwegen bin ich überhaupt nur hier. Nicht wegen dieses Radtreffs, sondern nur wegen ihm, ein Anhänger seiner Philosophie. zumindest ein interessierter Leser, Sein und Zeit, Wegmarken und Holzwege, um nur einige seiner Schriften zu nennen. Mein Rennrad dagegen nur Beiwerk, nicht der Rede wert, so wie der Spazierstock Heideggers. Doch niemanden interessierte das. Immer mehr Räder, die nun von allen Seiten auf uns zufuhren, ein Heransurren von links, rechts, vorne, hinten, Fahrrad auf Fahrrad, jetzt bereits eine beträchtliche Ansammlung. Und ich war mittendrin. Glänzende Räder, farbige Trinkflaschen, leuchtende Trikots und funkelnde Sonnenbrillen. Man beachtete mich nicht, oder man schaute nur auf mein Rennrad, taxierende Blicke auf technische Details, auf Rahmen, Laufräder und Schaltung, Blicke dieser Art, Radfahrerblicke. Vielleicht auch Blicke auf mein unbedarftes Trikot. Was trägt er denn für ein komisches Trikot? Ja, das Trikot war natürlich eine Lächerlichkeit im Vergleich zu den Trikots der anderen Fahrer. Hell leuchtende, dick buchstabierte Trikots, die gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass dies der Inbegriff eines Vereins ist, eines wirklichen Radsportvereins. Mein Trikot dagegen nur ein mattes Grün. Die dünn gezogenen Pfeile wirkten darin fast zerbrechlich, sie zeigten vage nach oben. Doch dieses Zeigen nach oben, es war eher ein hilfloses Aufbegehren. So jedenfalls schaute man mich an oder schien mich anzuschauen, von Trikot zu Trikot. Vielleicht betrachtete man mich aber auch schon im Lichte der ersten Schwarzwaldgipfel, die von hier aus bereits zu sehen waren. Wenn er wüsste, was das für Berge sind. Keine Autobahnbrücken, sondern wirkliche Berge. Die meisten Fahrer saßen jedoch gelangweilt nach vorne gebeugt, Ellbogen auf die Lenker gestützt, andere beäugten Rahmen, Schaltwerke oder Waden. Teilweise erschreckende Waden, wie gemalt, braun gebrannt, die Summe abertausender Trainingskilometer. Vom Sockel des Denkmals wurde nun gesprochen. Ein Vertreter des Radvereins stand dort und hieß uns willkommen. Für alle, die neu seien, einige grundsätzliche Dinge. Jeder hat ein technisch einwandfreies Fahrrad mit funktionstüchtigen Bremsen und trägt einen Helm. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Materialschäden zahlt die Versicherung der Regel nicht. Umsichtig fahren, keine unnötigen Risiken. Wir wollen niemanden im Krankenhaus besuchen. Dies nur nebenbei oder vorweg. Und er erklärte, drei Gruppen, eine langsame Gruppe mit einem 23er-Stunden-Schnitt, eine mittlere Gruppe mit einem 27er-Schnitt und eine schnelle Gruppe mit einem 30er-Schnitt. Im Zweifel immer in einer langsamen Gruppe fahren, kein falscher Ehrgeiz, frühzeitig Handzeichen geben, links, rechts, Kreuzungen, Pfosten, Hindernisse, Windschatten fahren, hintereinander, nicht nebeneinander fahren, in Zweierreihen, die Gruppe bleibt zusammen, den Anweisungen des Gruppenführers Folge leisten, keine Extratouren, bei Anstiegen gibt der Führer die Gruppe frei, jeder fährt dann sein eigenes Tempo, oben warten und dann wieder sammeln. Und irgendwelche Fragen? Nein, nein, nur ein nervöses Tänzeln der anwesenden Räder. Die einzelnen Gruppenführer stellten nacheinander ihre Touren vor. Schnelle Gruppe, mittlere Gruppe, langsame Gruppe. Wörter wie Warmfahren und kleinere Anstiege. Und je nach Lust und Laune und Verfassung der Gruppe. Und schon hörte man von allen Seiten das Einrasten der Radschuhe in die Klickpedale. Klack, klack, klack. Und es bildeten sich all die Räder nun kreuz und quer übereinander fahrend, die drei Gruppen. Die Gruppenführer gaben Handzeichen. Langsame Gruppe hier, mittlere Gruppe hier, schnelle Gruppe hier. Und was mit mir sei? Nichts. Zu welcher Gruppe ich gehöre? Zu keiner. Man schob mich in die nächstbeste Gruppe hinein, als wäre mein Zögern reine Koketterie. Auf geht's. Klack, klack. Meine Radschuhe rasteten die Pedale und ich setzte mich in Bewegung. Dann fuhren wir, wie ein anfahrender Zug in der Ausfahrt aus einem Bahnhof. Aus dem Augenwinkel sah ich noch einmal das Denkmal. Heidegger schien uns nachzuwinken. Ich hielt mich hinten, eine Art Zuschauer oder Gast, der ich auch war. Vor mir etwa 30 Fahrer in Zweierreihen, in der Tat wie ein Zug, der nun die letzten Meter eines Bahnsteiges hinter sich lässt. Betont langsam fahren, fast überbetont langsam. Jedenfalls langsamer, als ich das erwartet hatte. Ich fühlte mich gut, auf eine angenehme Art sogar schläfrig, nach Wochen zum ersten Mal so etwas wie Gleichklang und Ruhe. Keine Umzugskisten, keine Einwohnermeldeämter mehr, sondern Rennräder und gebeugte Rücken in den Farben des hiesigen Radvereins, Trikot neben Trikot, Hinterrad neben Hinterrad. Und zum ersten Mal? Wie bitte? Zum ersten Mal dabei? Ja, und ich stellte mich vor, Steiger. Was? Frank Steiger. Wie bitte? Ja, so heiße ich. Für einen Moment wusste er nicht, was damit gemeint war. Ich meinte meinen Namen, doch mein Nebenfahrer dachte bei Steiger an etwas ganz anderes. Er dachte an die Fahrradmarke Steiger, eine Marke, die ich weder fuhr noch kannte, weshalb er mich nun für eine Weile ratlos anschaute, mein Fahrrad genau inspizierend. So wie auch ich nicht sofort verstand, als er sich mit Stevens vorstellte. Er meinte nicht sich, sondern sein Rennrad, auf dessen Rahmen er deutete. Stevens, er berührte den Rahmen. Offenbar eine Besonderheit von Rahmen, so wie ein Musiker sein Instrument berührt, ehrfurchtsvoll. Und an seiner Seite fuhren weitere Rahmen, die mich jetzt ebenfalls begrüßten. Store, Klein, Look, Track, Ghost. Und aus Göttingen? Ja. Man beäugte mein Trikot, Radvereinigung Göttingen, mit den viel zu dünnen Pfeilen. Und man meldete das gleich nach vorne. Göttingen? Was? Da kommt einer aus Göttingen. Göttingen? Ja, Göttingen. Man schien dierlei Städte zu sammeln. Städte, die von weit her hierher pilgerten, um an einer Rennradfahrt teilzunehmen. Ein besonderer Fall, als ein solcher wurde ich fortan behandelt. Mancher Fahrer ließ sich jetzt extra zurückfallen, um sich das genauer anzuschauen. Radvereinigung Göttingen? Dazu die aufstrebenden Pfeile. Das ist ja allerhand. Das Trikot war ein Ärgernis. Ich hätte es niemals anziehen dürfen. Immer neue Räder umkreist mich nun. Simonelli, Bergamont, Q, Fahrradmarken aus Hochglanzprospekten, die mich in den Blick nahmen. Göttingen? In der Tat Göttingen! Denn jeder Eingeweihte weiß ja, was Göttingen für Radfahrer eigentlich bedeutet. Es bedeutet nicht ein einziger ernstzunehmender Berg, weit und breit. Autobahnbrücken als einzige nennenswerte Erhebungen oder Parkhäuser, sonst nur Flachland. Das Wort Radvereinigung allein schon deshalb eine Lächerlichkeit, eine Flachlandvereinigung, ein sinnloses Aufbegehren gegen die Erbärmlichkeit der norddeutschen Tiefebene und gegen das unsägliche Wetter. In welcher Gruppe ich mich überhaupt befand, fragte ich, um irgendetwas zu fragen. Ich fragte kaum anders als ein Reisender, der das einen Schaffner in einem immer schneller werdenden Zug fragen würde, in welchem Zug fahre ich eigentlich? Man gab mir zur Antwort, ja, in der mittleren Gruppe. Und mir schien es genau richtig. Mittlere Gruppe um die 100 Kilometer, vielleicht auch ein wenig mehr, je nach Wetter, 27er Schnitt, welliges Terrain. So wurde mir das berichtet. Zumindest mein Nebenfahrer sagte das, immer noch der Fahrer mit dem kostbaren Rennradrahmen Stevens. Er fuhr nun dichter an mich heran und erklärte, Landauer führe die Gruppe. Wer? Landauer. Und da schien eine Besonderheit. Warum eigentlich? Wie bitte? Ja, warum denn das so besonders sei? Die Frage befremdete ihn. Ja, da fragt einer ernsthaft bei einem Gruppenführer wie Landauer warum? Er fuhr kopfschüttelnd weiter. Während ich mich nach Landauer umschaute, doch man informierte mich, Landauer sei noch gar nicht hier. Er sei noch unterwegs mit einer anderen Gruppe. An einem Feiertag führe er gleich mehrere Touren, eine Frühtour und dann eine spätere Tour. Er stoße noch nachher zu uns in einer Art fliegenden Wechsel von einer ersten Tour, die er irgendwo hinbringe, dann zu unserer Tour, die er persönlich übernehme. Persönlich übernehme. Das klang nach einer Zäsur, wie ein neuer Lehrer, der eine Klasse übernimmt, oder ein besonderer Arzt, der eine Operation übernimmt. So klang das. Stevens war wieder an meiner Seite. Eine Weile fuhren wir nebeneinander. Er schien zu lächeln, ob nun wegen der bevorstehenden Tour oder immer noch wegen meines Trikots. Die Pfeile auf dem Trikot, sie zeigten auch noch nach oben. Auf Berge, die es in Göttingen überhaupt nicht gibt. Doch Stevens, er schien sich für diese Pfeile gar nicht zu interessieren. Er sprach immer noch von Landauer. Dass es ein Glück sei, dass ein Fahrer wie er unsere Gruppe überhaupt führe. Dass Landauer eigentlich ein vielbeschäftigter Mann sei. Dass er sich bei einer längeren Ausfahrt wie heute grundsätzlich erst später einfinde, um die Gruppe dann zu übernehmen. Die ersten 20 bis 30 Kilometer seien ja ohnehin nur ein gemächliches Einrollen, ein Warmmachen. Bei diesen Präliminarien sei Landauer auch ganz deplatziert. Er komme erst dann, wenn wir bereits einige Kilometer unterwegs sein, wenn wir alle für ihn bereit sein. Landauers Assistent leite einstweilen die Gruppe, sein Assistent Karl, der anscheinend jetzt in diesem Moment das Peloton noch führte. Man ahnte ihn eher, als dass man ihn tatsächlich sehen konnte. Doch er fuhr in einem ruhigen Rhythmus, abwartend, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Während ich mich fragte, auf welchem Wege der neue Tourenführer nachher zu uns stoßen werde, mit dem Zug oder mit dem Auto? Die Frage schien aus der Welt. Ja, natürlich mit dem Fahrrad, wie denn sonst? Er setze sich auf sein Fahrrad und er komme. Er wisse genau, wo wir seien, dank GPS und dank Karl, der ihn über unsere Position jederzeit informiere, jederzeit. Er fahre die Lücke einfach zu, wie groß der Rückstand auch sein möge. Ich solle mir keine Sorgen machen, ob nur 20 oder 30 Kilometer ist eine Hochgeschwindigkeitsfahrt. Ein 35er Schnitt, ein Zeitfahren. Für Landauer sei das nur ein freudiges Warmfahren, keine wirkliche Anstrengung. Irgendwann sei er dann da und er übernehme. »Ob ich Engländer sei?«, fragte mich eine Stimme. »Engländer? Ja, Engländer. Nein, nein, ich bin Deutscher.« Göttingen schien ihm bereits England. Oder so gut wie England, schon gar nicht mehr von dieser Welt. Er fand, dass ich mit englischem Akzent spreche, dabei sprach ich eigentlich nur Hochdeutsch. Doch vielleicht klingt Hochdeutsch in dieser Gegend fast schon ein wenig wie Englisch. Allerhand. So jedenfalls sprach man über mich, als wäre ich tatsächlich Engländer, der eigens hierher gekommen war, nur um an dieser Tour teilzunehmen, was niemanden zu verwundern schien. Da kommt einer von weit her, um sowas mal mitzuerleben. Es folgte eine Kombination enger Kurven, links, rechts, Handzeichen, die gegeben wurden, die von vorne nach hinten durch das Feld gingen. mein Fahrradcomputer, er zeigte auf 30 Stundenkilometer. Für die anderen schien das kaum ein wirkliches Tempo. Und selbst für mich war das kein allzu großes Tempo, eher eine Form von Ruhe und Rhythmus. Puls bei 125, Rhythmus, Zweierreihen, Windschatten und Rhythmus. In dieser Art fuhren wir die ersten 30 Kilometer, auf ebener Strecke, über die Rheinebene, bei gutem Wetter. Die Fahrer vor mir unterhielten sich jetzt in aller Beiläufigkeit, kaum anders als Menschen, die morgens zur Arbeit fahren, Pendlergespräche. Vielleicht fahren manche auch nur deshalb hier überhaupt mit, um das Gefühl zu bekommen, zu irgendeiner Arbeit zu fahren, zu einer richtigen Arbeit, selbst an einem Feiertag wie heute. Um bei dieser Gelegenheit vielleicht ein paar Worte zu wechseln, mit wem auch immer, mit irgendeinem Radfahrer an der Seite, ohne dass das wie im sonstigen Leben weitreichende Folgen hat. Gespräche über Ritzel, Sattelstützen und Tretlager. Nichts Schlimmes kann daraus erfolgen, kein Zerwürfnis, keine Verwicklung, keine Enttäuschung, kein gar nichts. Man kann bereitwillig zustimmen, beipflichten, schweigen oder weiterfahren bis zur nächsten Kurve oder bis zum nächsten Wortwechsel. Man sprach jetzt vorne an der Spitze des Pelotons über Trainingslager. Trainingslager auf Mallorca oder Trainingslager auf Teneriffa oder noch weiter im Süden. Trainingslager über Trainingslager, um im Winter an die nötigen Trainingskilometer heranzukommen und seien es nur die allerspärlichsten oder allernotwendigsten Trainingskilometer bzw. Grundlagenkilometer. Und ich hörte, je länger wir fuhren, immer weiter aufsteigende Zahlen. 4000 Kilometer, 5000 Kilometer, 10.000 Kilometer, Winterkilometer, Frühlingskilometer und Sommerkilometer, derartige Zahlen. Susanne würde sofort sagen, Bußzahlen, Kasteiungszahlen, Entbehrungszahlen. Doch dies waren keine Bußzahlen, Kasteiungszahlen oder Entbehrungszahlen und auch keine Triumph- oder Siegeszahlen, sondern Zahlen reinster Freude. So unterhielt man sich immer noch bei Tempo 30 in einem ruhigen Rhythmus um die 80 Pedalumdrehungen pro Minute. Abwinkende Bewegungen, wenn uns Autos zu nahe kamen oder wenn von anderen Dingen die Rede war, die einem Radfahrer in die Quere kommen können. Zum Beispiel ein Chef. Ein Chef, der nicht freigibt, so ein Fahrer, trotz aller Bitten und Fürbitten, trotz des frühlingshaften Wetters. Er gibt nicht frei. Hat er denn keine Augen? Hat er keine Ahnung? Er sagte nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten, teils achselzuckend, dann wieder aufbrausend, wie zu seiner Entschuldigung. Und wieder eine Kombination aus Handzeichen und Kurven und dann hörte ich eine neue Stimme. Es war Landauer. Plötzlich war er im Peloton aus dem Nichts. Das ist Landauer, so der Fahrer neben mir. In einem irrwitzigen Tempo musste er uns eingeholt haben, ohne dass wir das überhaupt bemerkt hatten. Aus dem Nichts war er da. Er schwitzte nicht einmal. Einige Fahrer grüßten ihn lautstark, bei anderen war es eher nur ein lautloses Nicken. Er trug ein weißes Trikot, ein uraltes Fabrikat aus den 70er Jahren, und er fuhr sogleich nach vorne und wechselte einige Worte mit dem Assistenten, der ihn über den Stand der bisherigen Tour informierte. Gut, sehr gut, und Landauer nickte, und der Assistent nickte mit ihm. Dann ließ Landauer sich zurückfallen, grüßte jeden einzelnen Fahrer, hob die Hand, munterte auf, wie ein Arzt auf Visite. So wirkte das. Als wären das links und rechts Betten und Landauer ein lange erwarteter Arzt. Na? Und, wie geht's? Ja, wird schon, gut, sehr gut, immer weiter grüßend, weiter und weiter, bis er mich begrüßte. Steiger, wer? Frank Steiger. Er nahm das zur Kenntnis, betrachtete mein Radtrikot, dann mein Rad und er schien zufrieden damit, trotz meines Trikots, trotz Göttingen. Ich wollte noch eine Erklärung zu dieser Stadt abgeben, doch er ließ sich weiter zurückfallen, grüßte, beäugte, korrigierte, Ferse weiter nach unten, in einen leichteren Gang schalten, gut so, weiter so, vor und wieder zurückfahrend, schulterklopfend, einzelne Fahrer immer noch korrigierend, Windschatten geben, in Zweierreihen fahren, Windschatten halten, Windschatten, dichter fahren und so weiter. Und so weiter.
Es gibt auch direkt eine Lesung aus dem Roman am kommenden Samstag, dem 3. März, im Löwen. Das ist dann auch Premiere, erstes Mal vor Publikum.
Genau, also Buchpräsentation, da hält dann auch mein Verleger Hubert Löpfer eine kleine Rede oder macht eine Einführung und danach lese ich dann und die Lesung dauert etwa 60 Minuten und dann, ja, muss ich, glaube ich, noch ein bisschen üben, dass ich diesen Text dann auch als Vorleser gut in den Griff bekomme.
Ist immer spannend, zum ersten Mal mit deinem Baby sozusagen dann auch vor Publikum zu reden.
Oh ja, auf jeden Fall, weil man weiß ja einfach nicht, was da passiert. Wobei, man muss auch sagen, dass das Tübinger Publikum natürlich ein sehr gutes Publikum ist und das habe schon häufig erlebt, dass ich tolle Buchpräsentationen in Tübingen hatte und dachte, das ist ein ganz toller Roman und kam dann irgendwo in eine andere Stadt und da war dann nur noch eisige Schweigen da. Also man kann da jetzt auch nicht so sich darauf verlassen, was da dann am Samstag passiert, aber es ist natürlich immer ja sehr spannend, weil man kann einen Roman eigentlich nicht richtig kontrollieren. Also man kann natürlich sich viel überlegen, aber du weißt nicht, wie wirkt es eigentlich auf andere. Und das hat auch immer was sehr Magisches. Und gerade im Publikum gibt es natürlich dann so einen Schneeballeffekt, dass dann vielleicht Leute an der Stelle lachen, wo man nie damit gerechnet hätte. Oder da, wo man glaubte, das ist doch eine tolle Pointe, da schweigen die und finden es völlig langweilig. Und es hat auch was sehr Anarchisches und was Unberechenbares. Und das macht eine Lesung dann sehr interessant und spannend.
Wie wichtig ist es für dich, dass da an manchen Stellen auch Lacher kommen, dass so...
Oh, ja, gut, das ist halt eine Art Rückkopplung, weil bei einer Tragödie, wenn da nur Schweigen ist, weiß man ja erst nicht, ob das gelangweilte Schweigen ist oder gebannte Schweigen. Das ist sehr schwer, das herauszufinden. Und bei Komödien wird man auch als Schauspieler leichter geführt, weil man rückgekoppelt wird. Man spürt sofort die Reaktionen und kann dann auch mal Luft holen und weiß, dass es dann gut läuft. Also klar, Pointen helfen einem Autor schon sehr weiter.
Und überhaupt das Verhältnis Lesung und Buchverkäufe, wie ist es denn heutzutage bei Musikgruppen? Ist es ja auch wichtig, ne? Oft machen sie das Geld mit ihren Tourneen und gar nicht mit den Albumverkäufen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also, von dem Verkauf der Bücher kann man heute nicht leben und es kaufen immer weniger Menschen Bücher und die Bücher haben auch nicht mehr diese Rolle wie vor 20 oder 30 Jahren. Sie sind kein Leitmedium mehr wie weil ein Buchhändler gesagt hat, sondern eher nur noch ein Rückzugsmedium und sie haben nicht mehr diese gesellschaftliche Bedeutung und dann spielen diese Lesungen eine ganz zentrale Rolle, also auch nicht nur wegen der Einnahmen, also Autoren bekommen ja dann auch ein Honorar für eine Lesung, also ich lebe dann wirklich von den Lesungen, sondern sie sind natürlich auch sehr wichtig, so als Rückkoppeln, dass man erlebt, was mit diesem Text dann passiert und wie Sprache funktioniert oder was daran funktioniert und was nicht funktioniert und man schreibt dann auch Romane schon eigentlich unbewusst immer wieder im Hinblick auf diese Lesungssituation. Und so wie Charles Dickens genau gewusst hat, ich schreibe das als Fortsetzungsroman, so weiß ich genau, ich muss da ja lesen und auch teilweise vielleicht vor schwierigem Publikum. Und das beeinflusst natürlich auch den Prozess des Schreibens sehr. Also ein Autor kann heute nicht so schreiben wie Thomas Mann, weil entweder wird das Publikum sofort verlieren mit dieser Syntax oder die Leute würden sogar schallend lachen darüber und deswegen sind die Sätze eher kurz und wenig Adjektive und sehr rhythmisch aufgebaut und sehr, oder ich nenne es dann sehr phonozentrisch und nicht logozentrisch. Also das gesprochene Wort ist quasi die Maßgabe und nicht das gedruckte Wort.
Liest du dir dann beim Schreiben das manchmal auch schon selber vor?
Ja, die ganze Zeit. Aber jetzt nicht nur wegen der Lesung, sondern auch, weil wenn man Texte selber laut gut lesen kann, dann ist der in der Regel auch rhythmisch. Und wenn ich dann schon beim Lautlesen merke, ich stolper da über jedes zweite Wort, dann merkt man ja schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist so wie in der Autoindustrie, gibt es immer wieder Testfahrten und so ist quasi auch dieses Lautlesen so eine Form von Test des Romans und ob der funktioniert, rhythmisch und sprachlich. Und
nur für dich oder manchmal auch schon für eine... heimliches Testpublikum.
Ach so, ja, früher auch für ein Testpublikum. Da hatte ich ja den Vorteil in gewisser Hinsicht, dass die Romane ja erstmal nicht veröffentlicht wurden. Und dann bin ich ja erstmal so, die Würde des Lügens zum Beispiel wurde erstmal lange Zeit nicht veröffentlicht. Und da habe ich aber dennoch öffentliche Lesungen gehabt. Und da konnte ich auch sehr viel lernen, was da funktioniert hat und was nicht. Vielleicht ist es sogar gut, wenn ein Roman erstmal nicht verlegt wird, weil man dann immer weiter dran feilt und über die Lesung noch Erfahrungswerte hat. Aber jetzt bei diesem Roman, den habe ich niemanden. Also das war jetzt gerade die erste öffentliche Lesung gerade von dem Text.
Und gibt es dann da auch Deadlines? Ist es, du hast gesagt, der Roman spielt an einem Tag innerhalb von 12 Stunden. Wie ist denn der Schreibprozess bei dir? Ist der dann auch so konzentriert und intensiv, dass er dann innerhalb von einer bestimmten Zeit, bestimmten Frist fertig sein soll, muss?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja, wie ich vorher gesagt habe, viele Jahre dran geschrieben und es gibt Hunderte von Versionen und immer wieder das noch neu bearbeitet und da war jetzt kein Zeitdruck, sondern ich habe eben alles gegeben, was man geben kann für das Thema. Also ich habe genauso hart gearbeitet an diesem Roman, so wie die Fahrer da in dem Peloton fahren. Also das ist natürlich auch eine Metapher, also das ist noch eine weitere Ebene in dem Roman. Dieser Landauer ist natürlich auch ein Künstler, das ist auch ein Künstlerroman. Da gibt es Menschen, die wahnsinnig viel geben für ihre Kunst und das Radfahren ist in gewisser Hinsicht auch eine Kunst wie Musik oder wieder schreiben und diese Kunst wird ja aber auch nicht gedankt oder wird gar nicht wirklich verstanden. Außenstehende versteht auch nicht, was in so einem Peloton abläuft oder warum die Rennfahrer sowas machen und viele Menschen verstehen auch nicht, was ein Autor macht oder was da in so einem Buch drinsteckt. Wir leben eben auch wirklich in einer Zeit, wo Bücher massiv entwertet werden und keine gesellschaftliche Bedeutung haben und wo selbst ein fünftklassiger Fußballer noch fürstlich leben kann und ein hervorragender Autor, der hat überhaupt keine Grundlage, überhaupt auf dieser Welt zu sein. Das muss man sich auch mal klar machen. Und insofern ist auch dieser Roman ein Künstlerroman. Und ich habe ja vorher gesagt, ohne den Radsport wäre ich schon tot oder da würde es mir sicher viel, viel schlechter gehen. Und genau auch deswegen, weil man ja in diesem Beruf als Autor auch gar nicht wirklich verstanden wird und eigentlich in einer ganz prekären Situation ist, die vielleicht sogar noch prekärer ist, als wenn man ein Hartz-IV-Empfänger wäre, weil man ja nach außen hin noch die Fassade halten muss. Und das muss ein Hartz-IV-Empfänger vielleicht nicht mehr machen. Und
inwiefern leidest du da darunter? Ist das ein ständiges auch Aushalten?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das Radfahren, und das kommt auch in dem Roman zur Geltung, der Ich-Erzähler ist natürlich jetzt kein Autor, aber ein anderer, der auch beruflich sehr prekär lebt. Also ja, man leidet so sehr darunter, dass man dann durch dieses Radfahren irgend noch eine andere Ebene hat, wo man zeigen könnte, schaut hier, wenn die Welt so wäre wie eine Radtour, dann könnte ich doch zeigen, was ich kann und wer ich bin. Und dann wäre doch jedem klar, wie schwer das ist, so einen Berg hochzufahren. Also wenn ich jetzt sage, es ist wahnsinnig schwer, einen Roman zu schreiben, das wird niemand verstehen. Aber wenn ich sage, fahr mal mit mir mal diesen Berg hoch, dann wird man sofort wissen, was Sache ist. Und die Besonderheit dieses Romans ist eben, dass er versucht, das Geistige, Seelische in das Körperliche umzumünzen. Und auch da habe ich mich wieder an Kafka orientiert. Das ist eine Erzählung, wie die Verwandlung, seine bekannteste Erzählung, deswegen so bekannt ist, weil man von Anfang an auf das Körperliche setzt. Also er wacht auf und er ist verwandelt in ein Ungeziefer, ein ungeheures Ungeziefer. Und wenn Literatur Vorgänge, abstrakte, diffuse Vorgänge verkörperlicht und ins Körperliche wende, dann wird sie in der Regel viel besser verstanden und hat eine ganz andere Wucht. Und das ist die Besonderheit an meinem Roman, weil die anderen Romane ja eher so geistige Prozesse oder philosophische Prozesse zeigen. Und das ist aber auch das Besondere in meinem Leben, dass ich eben versuche, diese Abstraktion der Schreibens in was ganz konkret Körperliches zu wenden, um das irgendwie auszuhalten.
Und wenn die Tour dann gefahren ist und das Buch dann geschrieben ist, dann gibt es dann auch so ein bisschen Endorphin-Ausschüttung, irgendwelche Glücksgefühle?
Ich habe eher Glücksgefühle auf dem Fahrrad. Wenn ich nach Hause komme, bin ich ja müde. Also man ist dann eher erleichtert, dass es jetzt geschrieben ist und ich habe mein Bestes gegeben. Und klar, andere Autoren hätten es viel besser schreiben können. Aber ich kann halt nur so gut schreiben, wie ich schreiben kann. Und das ist genau wie im Radfahren. Wenn ich einfach das Hinterrad nicht mehr halten kann, dann kann ich es halt nicht halten. Und das ist genau die Kunst am Berg, wenn andere Fahrer dich abziehen, dass du doch noch irgendwie deinen Rhythmus hältst. Und ich nenne es dann immer die Gestaltung der Niederlage, dass man diese Niederlage irgendwie so gestaltet, dass man da nicht absteigt, sondern trotzdem noch weiterfährt. Und
dass es trotzdem auch ein Erfolg ist?
Genau, also es ist ein Erfolg. Jeder Radfahrer, der erlebt eben auch den Erfolg dessen, dass er wirklich sehr viel gegeben hat. Jeder in so einem Peloton gibt sehr viel und das wird auch deutlich, dass auch ein Respekt da zwischen den Fahrern. Die verstehen sich auch in der Regel gut. Der Vorteil ist auch im Fußball zum Beispiel, wird meistens immer gestritten oder geschrien auf dem Platz. Man kann das schon mit 2 Kilometer Abstand hören, wenn irgendwo ein Fußballspiel ist, an dem Geschrei. Und Radfahren ist sehr ruhig und sehr zivilisiert und es ist sehr viel stiller Respekt da zwischen den Fahrern. Und auch das ist natürlich im wirklichen Leben nicht unbedingt so. Und es ist natürlich schon auch für viele Menschen so eine Ersatzwelt, auch eine Ersatzberufswelt, weil da Abläufe noch so sind, wie sie eben in unserer realen Berufswelt schon längst nicht mehr der Fall sind.
Und die Genugtuung für dich als Autor, wenn jetzt Lob kommt zum Beispiel auch oder so für das jetzt fertiggestellte Werk?
Also Lob ist vielleicht das falsche Wort, aber man fühlt sich natürlich immer gut, wenn man irgendwie auch verstanden wird. Aber man fühlt sich verstanden und häufig fühlt man sich ja nicht verstanden. Also man ist es ja auch ein katastrophales Missverständnis zwischen dem Autor und den Lesern, die was völlig anderes verstehen, als was der Autor schreiben wollte. Und das, also Lob ist nicht die richtige Kategorie. Man möchte einfach sich verstanden fühlen in dem, was man geschrieben hat.
Dass die ganzen Metaebenen, die du reindenkst, auch dann so ankommen, ja, dass die Leute den Kafka raushören und so, darauf kommst du dann auch nicht an.
Wahrscheinlich nicht, nee. Also, aber das ist ja bei jedem Buch so. Also das ist einfach lächerlich, was da dann zurückkommt. Aber genau deswegen gibt es ja auch sowas wie an der Uni wie Literaturwissenschaft. Das ist ja auch wirklich ein Fach, so wie Chemie oder Physik. Und sowas muss man ja auch lernen, mit Literatur umzugehen. Und das kann man auch auf einem hohen Niveau rezipieren oder man kann es auf einem lächerlichen Niveau rezipieren. Es gibt von Umberto Eco den Satz, dass ein literarischer Text und ein Akt des Lesens dieses Textes immer eine komplexe Interaktion ist. Also entweder die Kompetenz des Textes überschreitet die des Lesers oder umgekehrt die Kompetenz des Lesers überschreitet die Kompetenz des Textes. Und das passiert eigentlich die ganze Zeit, dass der Text die Kompetenz auch des Lesers völlig überschreitet. Und das darf dann muss aber auch ein Autor sagen, ja, das muss man dann eben auch aushalten. Und man kann ja nichts dagegen machen dann.
Man muss es immer wieder neu ausloten. Vielen Dank, Joachim Zelter, dass du hier warst. Toi, 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 bei der Lesung.